Okay, guten Morgen, guten Mittag, herzlich willkommen zu dem Talk oder zur Stunde der Podcast-Partnerin hier vom 35C3. Vielleicht gleich schon mal als Disclaimer für alle, die uns nachhören. Es ist Tag 4. Alle sind schon ein bisschen kongressgeschädigt. Ganz besonders erwischt hat es Tine. Tine sitzt hinter uns, nicht mit hier am Tisch, sondern hinter uns auf dem Sofa, weil sie so heiser ist, dass sie kein Wort mehr sprechen sollte. Also auch das kann die Partnerin erwischen. Ansonsten, wer ist hier mit alles am Tisch? Ihr wisst ja, die Podcast-Partnerin, das ist ein bunter Haufen. Ich fange mal an, unüblicherweise nicht mit der Dame neben mir, sondern mit dem jungen Mann mir gegenüber. Simon Dückert. Hi.
Hi, grüß dich.
Hallo, war super, eine super Unterstützung, darüber reden wir gleich. Dann aus dem Kernteam der Orga, ihr kennt ihn von dem Podcast, der Podcast-Partnerin, von den Veranstaltungen, ist der Stefan.
Hallo. Hallihallo, aber heute nur mit den tieferen Frequenzen meiner Stimme, die hat in den letzten Tagen auch etwas gelitten.
Man redet so viel.
Ja, man redet viel. Das ist ja auch der Anlass, warum wir uns hier quasi hier mal wiederfinden. Und dann neben mir, ich habe eben schon angedeutet, noch eine Dame mit am Tisch, Daniela.
Hallo, guten Morgen.
Ja, hi. Schöne Runde. Gut, dass wir irgendwie alle noch mit wachen Augen uns hier anschauen können. Und was wollen wir machen an Tag 4? Wir haben dieses Jahr mal so ein bisschen eine andere Schlagrichtung als im vergangenen Jahr. Vielleicht erinnert ihr euch, da haben wir den Sendetisch hier eröffnet mit den Podcast-Partnern. Natürlich der Vorteil, alle noch mit frischen Stimmen. Wir haben jetzt aber gedacht, wir machen mal so einen kleinen Rückblick, weil wir eine ganze Menge gemacht haben mit den Podcast-Partnern, wie auch im vergangenen Jahr schon, nur noch irgendwie mehr gefühlt jedenfalls. Und wollen euch mal ein bisschen erzählen, wie wir den Kongress hier erlebt haben, was wir alles veranstaltet haben. Und dann gehen wir im zweiten Teil noch mehr so ein bisschen den Ausblick ins neue Jahr, das ja sozusagen sowas von vor der Tür steht. Und ja, vielleicht fangen wir mal an. Stefan, kannst du mal so einen Einblick geben, was war so die Hauptarbeit, die wir eigentlich dieses Jahr gemacht haben?
Der Hauptbrocken heuer ist resultiert aus dem Junghackertag. Der Junghackertag ist der Tag 2 hier am Kongress. Manche nennen den auch den 28. Dezember, aber davon wissen wir nichts. Da können Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern hier hereinkommen, ohne dafür etwas speziell zahlen zu müssen. Die können sich vorher Tickets geben lassen und das waren heuer 350 Personen, Eltern plus Kinder gemeinsam, die da Tickets bekommen haben für diesen einen speziellen Tag, zusätzlich zum Standard hier von rund 16.000 Menschen, die am Kongress heuer waren. Und an diesem Tag ist vorgesehen ein spezielles Programm für Kinder und Jugendliche im Rahmen dieses sogenannten Junghackertags. Und der hat heuer insgesamt sogar 18 verschiedene Programmpunkte beinhaltet. Ich war so ein bisschen in der Orga beim Junghackertag auch dabei, da wird es vielleicht auch nochmal einen Podcast, ein bisschen einen anderen Rahmen geben. Und einer dieser Programmpunkte waren wir. Als Podcast-Patinnen haben wir uns angemeldet und haben gesagt, wir machen Workshops zum Thema Podcasting für Kinder und Jugendliche und haben uns da vorher auch ein bisschen darauf vorbereitet. Und die Idee von uns war, wir machen 2 Sessions mit den Kiddies. Runde 1 ist Field-Reporter-Geschichte. Die habe ich nicht gemacht, da erzählst am besten du davon, weil du hast es gemacht. Und der Teil 2 war dann Audioschnitt zu machen und da hat der Simon sehr viel gemacht. Darum würde ich vorschlagen, dass der Simon dann seine Erzählungen davon bringt. Und das haben wir gemacht mit 6 Workshops an diesem Tag, jeweils mit 3 bis 4 Kindern. Die haben eben diese 2 Runden durchgemacht und wir haben auch vorher schon erwartet, dass sich da einiges abspielen wird und vielleicht gar nicht ganz klarkommen werden mit dem Ansturm. Darum haben wir dann auch noch ein paar Workshops für die Kinder und Jugendlichen, die später auch noch da sind, nicht nur an diesem Junghackertag, sondern auch in späteren Tagen und haben für die dann am nächsten Tag auch noch so ein bisschen Workshop gemacht und da werde ich vielleicht ein bisschen was erzählen, weil ich was ganz anderes versucht habe. Ich habe ein bisschen experimentiert. Das war auch sehr spannend und da wird es wieder woanders eine Podcast-Episode dazu ergeben. Da erzähle ich dann davon.
Ja, üblicherweise fällt dann aus dem Kongress so, dass einiges an Podcasts auch noch ab hier im Sendezentrum.
Genau.
Ja, also ich habe schon erwähnt, hinter uns sitzen auch noch ein paar, die beteiligt waren am Jungen Hackertag, zum Beispiel auch die Franzi, auch irgendwie erkältet. Also so, das schlaucht auch schon ganz schön, so ein Kongress, gerade wenn man irgendwie aktiv was macht. Ja, ich erzähle vielleicht einfach mal Jungen Hackertag, was war da eigentlich los? Bei der Vorstellung am Vormittag war ich gar nicht dabei, aber das ist auch gar nicht der Kern gewesen. Der Kern, das hast du eben schon angedeutet, Stefan, waren die Field Recordings, zumindest in dem ersten Teil unserer Workshops, sprich die angemeldeten Kinder und Jugendlichen, also vom Altersschnitt. Was war so euer Eindruck vielleicht mal? Wen hat man da?
Ich hatte 8 bis 13 Jahre dabei. Ich habe sie immer alle gefragt und bei mir, meinen Runden waren immer 8 bis...
Oder 7 bis 13 oder 14, glaube ich sogar.
Ja. Die sind so freigebig mit ihren persönlichen Informationen.
Aber alles höchst anonymisiert.
Ja, genau. Aber die, genau, und das war, glaube ich, in den letzten Jahren noch ein bisschen breiter teilweise so. Aber ich fand es einen schönen Kern, so von den Altersgruppen her, auch total durchgewirbelt, Jungs, Mädels, wie auch immer. Das war ganz schön. Und wir haben die hier in Empfang genommen. Die Tina hat die ganz toll in Empfang genommen.
Mir fällt gerade auf, ich glaube, ungefähr gleich viele Jungs und Mädels hatte ich.
Ja,
ziemlich ungewöhnlich eigentlich, ist für einen Junghackertag.
Ja, bei mir war auch ausgewogen, ja.
Ja?
Ja. Stimmt, also ich glaube so vom einen, manchmal hattest du so eine reine Jungsgruppe vielleicht mal dabei, das hat was mit damit zu tun, wie wir sie dann verteilt haben. Genau, aber das fand ich auch extrem gut so. Und Eltern, die auch letztes Jahr schon dabei waren, also wir hatten auch ein, zwei Leute, die glaube ich wiedergekommen sind und es zeigt ja so ein bisschen, der Kongress hat sich ja letztes Jahr auch wieder gefunden hier mit einer neuen Location in Leipzig, dass das funktioniert, ja, wenn man kontinuierlich was anbietet. Genau, was haben wir angeboten, was haben wir gemacht? Wir haben die hier in Empfang genommen, kurze Einführung gegeben, was die erwartet. Und dann sind Franzi, die hier sitzt, Christine, die hier auch noch irgendwo rumläuft, die wir aber noch nicht ausfindig machen konnten, die auch zum ersten Mal beim Kongress war übrigens, also top motiviert direkt hier reingegangen ist. Sind wir los und haben im Grunde was Ähnliches gemacht wie letztes Jahr, sprich mit 2 Aufnahmegeräten und Kopfhörern, damit man das auch mal hören kann, was man da aufnimmt, sind wir in Halle 2 gegangen. Die Halle 2 ist so eine Mischung aus Assembly Area, sprich also Tische, wo verschiedene Hackspaces sich präsentieren oder auch Initiativen. Sind wir da reingegangen und haben eher in dem anderen Teil der Halle 2 versucht aufzunehmen, wo Kunstprojekte präsentiert werden. Ne? Also Installationen beispielsweise, vor allen Dingen auch Klanginstallationen. Blinken tut das hier überall, aber so ganz bewusst auch mal so in den Klanginstallationsbereich reinzugehen. Und weil das letztes Jahr einfach gut funktioniert hat, haben wir das dieses Jahr wieder gemacht, sind dann immer mit den 2 Geräten rübergegangen mit den Kids, haben die in 2 Gruppen aufgeteilt, kurze Einführung gegeben, wie geht so ein Ding eigentlich an und aus, wie kontrolliert man die Pegel. Und dann hatten die so ein bisschen die Aufgabe, 20 Minuten Klangforschung sozusagen zu machen, ja, mal ganz bewusst an die verschiedenen ausgestellten Geschichten ranzugehen oder an anderen Stellen mal nach Geräuschen zu suchen. Und was ganz interessant war, ich habe das ein bisschen mehr so verwaltet, glaube ich. Franzi war eine derjenigen, Christine und Franzi haben so ein bisschen die Gruppen dann immer geleitet, ein bisschen gelenkt, dass man mal guckt, dass die sich abwechseln, dass jeder und jede mal reinhören kann. Also so ein bisschen Rollentausch. Und die Gruppen waren total unterschiedlich, wie sich da die Dynamik entwickelt hat. Ja, einige haben gesagt, ja, du bist jetzt der Tontechniker und ich moderiere jetzt eher das Ganze. Also das war extrem gut zu sehen, dass wir auch sofort eigentlich verstanden haben, dass es ein Teamwork ist. Ja? Einige sagen hier, ich guck mal, ob der Pegel stimmt und die anderen sagen, ach, lass mal da als nächstes hingehen. Und das war super. Und im Grunde haben wir dann nach so einer halben Stunde sind wir dann dazu übergegangen, die Gruppen wieder herzubringen. Und da wart ihr dann an der Übernahme, Simon und Stefan. Könnt ihr ja mal erzählen, was ihr mit denen angestellt habt?
Also ich kann erstmal unterstützen, was du gesagt hast, mit der Verschiedenartigkeit der Gruppen. Also ich hatte 3 Gruppen betreut und die waren auch alle komplett unterschiedlich. Vom Vorwissen, von wie spielen sie zusammen, aber auch von dem Rohmaterial, mit dem sie zurückgekommen sind. Also die erste Gruppe war eigentlich fast am schwierigsten, weil die hatte scheinbar schon am Anfang, als ihr das Briefing mit ihnen gemacht habt, auf Record gedrückt. Und wir hatten, glaube ich, fast 20 Minuten Rohmaterial, wo wir erstmal dann überhaupt durchhören mussten, um zu gucken, wo die Stellen sind, die man dann hinterher schneiden kann. Also das war spannend. Nur man hat dann gemerkt, wie Es war von der Situation nicht ganz ideal, weil wir an den Rechnern quasi nur einen Lautsprecher hatten. Ne? Hier ist relativ laut im Sendezentrum, das heißt, da musste man sich dann schon so ein bisschen außenrum gruppieren und das Ohr recht nah an Lautsprecher halten. Aber die Kinder haben dann quasi erstmal ihre Audiorekorder genommen, die SD-Karten raus, wir haben das übertragen, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, wie man das Rohmaterial organisiert, dass man es hinterher auch wiederfindet, ja, also nicht auf der SD-Karte schneidet, wie man die Dateien benennt.
Hattet ihr euch da so ein bisschen abgesprochen, was man macht?
Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir haben hinterher festgestellt, dass wir es ähnlich machen.
Ja, ja.
Aber vorher haben wir uns nicht abgesprochen.
Nee. Wir müssen ja hier keinen Lehrplan erfüllen, sondern wir können auch ein bisschen kreativ sein. Genau. Und das macht ja auch Spaß.
Genau, dann in der ersten Runde war Leonid hier. Der hat seinen Podcast mal vorgestellt, weil die Kinder sich gewünscht haben, am Anfang mal zu sehen, wie so ein Podcast am Ende auch aussieht. Und hat auch ein bisschen drüber gesprochen, wie er das so normal macht, wie er Gespräche plant. Und das fand ich auch ganz spannend, dass die da so vieles erste Mal gesehen haben, wie so ein Podcast dann eigentlich im Internet aussieht. Und wie der auf dem Mobilgerät aussieht, kannten auch einige noch nicht. Ja, und dann haben wir so eine kurze Einführung gemacht. Wir haben geschnitten mit Audacity, weil das auf der einen Seite halt auf den verschiedenen Plattformen verfügbar ist. Und auch wenn jetzt jemand einsteigt, halt kostenfrei verfügbar ist und auch ein Tick einfacher wahrscheinlich nochmal ist als Reaper, wenn Kinder anfangen.
Ich hatte tatsächlich 5 oder 6 Kinder, die Audacity-Erfahrung hatten.
Ui, cool.
Das heißt, die haben sich dann gegenseitig geschult in Audacity.
Das ist auch so einfach. Ne? Also es ist so einfach strukturiert im Vergleich zu anderen Softwareprogrammen, würde ich jetzt mal sagen. So,
aber es kann unheimlich viel. Also es ist kein Spielzeugprogramm, sondern es ist schon echter Audioschnitt, was man da damit machen kann.
Also es war auch in dem Ultraschall-Einsteiger-Session vom Ralf hier auf dem Kongress. Der hatte diese Matrix mit Einfachkeit der Bedienung und der hat Audacity ganz links, war sehr schwierig. Wo ich sagen würde, aus meiner Sicht, das ist eigentlich eher ganz rechts. Also so, ich glaube, die Kinder, die kriegt man viel einfacher in den Schnitt mit Audacity, als wenn man ihnen Reaper beibringen müsste. Aber
auch 3 Jahre lang, glaube ich, meinen Podcast mit Audacity geschnitten. Also
ja, auf jeden Fall haben wir dann erstmal über die Benutzeroberfläche so ein bisschen gesprochen, also was die einzelnen Elemente sind in Audacity mit dem Transportbereich oben, wie man Spuren importiert, dass man beim Schneiden, wenn jetzt mehrere Spuren drin sind, eben aufpassen muss, dass man nicht an einer Spur schneidet und dann die quasi nicht mehr synchron zueinander sind. Auch wie man die Tracks findet auf dem Rekorder, also wenn man jetzt die SD-Karte einliest, dann hat er diese Zoom-Rekorder und unterteilt es ja in verschiedene Folder. Das wäre vielleicht auch ein Verbesserungsvorschlag für nächstes Jahr, weil die einzelnen Projekte, die sind alle in einem Folder aufgelaufen. Und dann musste ja, die Kinder wussten natürlich auch nicht, wie ihre Tracknummern hießen. Da musste man eigentlich am Anfang erstmal so ein bisschen durchhören, was sind die Tracks, die dann tatsächlich zu der Gruppe gehören, was sind nur so Testaufnahmen, die haben sie dann auch nicht gelöscht unterwegs. Also das war so ein bisschen archäologische Arbeit, die da notwendig war.
Das habe ich vom Vorjahr gelernt, dass ich immer die letzte SD-Karte rausgebe und eine frische SD-Karte reingebe. Das macht man dann so ein bisschen die Erfahrung.
Gute Praxis, ja.
Weil ich habe letztes Jahr da schon gelitten. Aber ich habe es ihm auch nicht gesagt, dass das eine Idee ist.
Genau, und dann haben wir eben geschnitten, hauptsächlich getrimmt, also geguckt, dass wir halt die richtigen Sequenzen rausnehmen. Die Kinder haben auch gelernt, dass sie beim Aufnehmen drauf aufpassen müssen, wie sie das Mikrofon halten. Also so vom Gefühl hatte ich den Eindruck, die haben, als sie erklärt haben, wo sie gerade sind, also zum Beispiel dieser Ameisenroboter, der da im Kreis läuft, als sie erklärt haben, was das ist, haben sie in das Mikrofon reingesprochen und scheinbar haben sie dann mit dem Gerät gezeigt oder so. Also man hat gemerkt, dass halt das Mikrofon auf einmal ganz weit weg war oder ein anderes Kind was gesagt hatte, was aber einen Meter daneben stand. Da haben wir dann eben so ein bisschen ausprobiert, so Sequenzen von Spuren dann quasi Schnitte zu machen und die sequenziell sozusagen lauter zu machen oder dann auch Spuren zu normalisieren in Audacity hinterher, dass die halt vom Pegel, jetzt sicher nicht so gut, wie man das mit Auphonic macht, aber trotzdem, wenn man es anhört, halt einigermaßen brauchbar sind quasi. No, und dann haben wir uns noch angeschaut, wie man die Spuren dann auch mit Ein- und Ausblenden so ein bisschen übereinander legt, dass halt nicht so hart aneinander stoßende Aufnahmen entstehen, sondern dass so ein bisschen im Fluss ist, so gut man das halt in der halben Stunde machen kann. Am Ende noch. Es war im Prinzip eine halbe Stunde oder gute halbe Stunde nur. No, dann am Ende eben noch das MP3 exportiert. Da waren dann auch alle ganz heiß, dass sie das zugeschickt bekommen. Die einen hatten sogar nachgefragt, ob sie Projektdatei haben können, um dahinterher, weil wir gar nicht alle Clips haben reinschneiden können, das noch weiter bearbeiten können. Also waren da durchaus angefixt und haben halt auch vor allen Dingen gesehen, ich denke, das ist wichtig, dass sie mit eigentlich in einer Stunde sozusagen ein fertiges erstes Produkt haben. Ne? Das nimmt, glaube ich, viel Angst.
Und das war eine recht nette Geschichte. Ohne uns vorher abzusprechen, war uns beiden scheinbar klar, dass wir die Projektdateien den Kids geben sollen. Also das heißt, dass sie dann zu Hause sich das Audacity runterladen können, die Projektdatei öffnen und sozusagen genau dort weitermachen können, wo wir Schluss gemacht hatten im Workshop. Das MP3 gab es auch sozusagen zum Herzeigen, das haben wir gemacht und auch die Rohdaten alle. Und die haben wir eben projektweise gesammelt und dann über E-Mail Links dazu verteilt und die liegen mittlerweile schon am Download-Server und das heißt, die können da dann einfach weiter dran basteln. Das hat ganz gut funktioniert, ja.
Ja, cool. Klingt super, vor allen Dingen, ich habe so hohen Respekt, das hatte ich auch letztes Jahr, weil Stefan hat das letztes Jahr komplett alleine gemanagt, an diesen Schnittprozess, das in einer halben Stunde umzusetzen, ne? Also diese verschiedenen Sachen, die man machen kann, echt gut.
Das ist auch wirklich, ich fand es auch wirklich anstrengend. Also
ich wollte gerade fragen, wie ging es euch?
Fast erschöpfter als sonst am Kongress, weil man halt einfach, sozusagen, man hatte 3-4 Kinder sitzen und man muss eigentlich auf jeden so ein bisschen einzeln eingehen, ne? Mhm. So, Aufmerksamkeitsspannen sind total verschieden, ne? Da hat man dann schon gesehen, ich habe halt versucht, dass jeder dann auch einmal zumindest eine Spur schneidet, dass er die Maus selber in der Hand hatte und so. Da waren dann einige dabei, sobald die eine Minute nicht mehr Ansprache hatten, haben die sich schon umgeguckt, dann hat man überlegt, was man denen irgendwie für eine Aufgabe geben kann.
Und da zustimmen, also auch alles genauso erlebt.
Das ist schon echt Flohzirkus in Aktion.
Willkommen in der Kinder- und Jugendarbeit.
Einen Workshop habe ich ganz anders gemacht. Da habe ich nämlich den jungen Mann, ein 13-Jähriger war das, den habe ich anders kennengelernt, nicht über den Junghacker-Tag, sondern der war Teilnehmer beim Drei-Schweinehunde-Hörerinnenlauf. Wir haben am Tag vorher von dem Podcast, bei dem ich mitmache, der Drei-Schweinehunde einen Lauf gemacht und da sind tatsächlich 13 Leute gekommen um 8 Uhr in der Früh und wir haben hier 2 Runden um die Halle gedreht zu 13. Und dann sind wir zurückgefahren mit der Straßenbahn und dann haben sich die Leute langsam entkleidet von ihrem Laufklamotten. Das sieht man ja eigentlich in der Kälte nicht allzu viel, außer so quasi Sehschlitz von den Augen, wenn allen war kalt. Und dann saß da ein Junge mir gegenüber und nicht ein älterer Herr wie die meisten anderen, sonst war nur eine einzige Frau leider dabei, sonst ältere Herren und ein Junge. Und der saß mir gegenüber und sagt, ha, du warst da auch mit dabei? Sagt er, ja, ja. Also der ist mit uns ganz locker mitgelaufen, hat sich dann rausgestellt, der ist auch fitter als sein Vater und macht am nächsten Tag, macht eben beim Junghackertag mit und dann, ja, dann machen wir doch am nächsten Tag eine Drei-Schweinehunde-Episode. Also mit dem habe ich was ganz anderes gemacht. Wir haben eine Viertelstunde Interview gemeinsam aufgenommen und den Prozess dann durchgegangen bis zur Veröffentlichung, dass er das alles sieht. Diese Teile, Audioschnitt konnte der ohnehin schon lange von zu Hause. Der Vater hat die Episode zum Vorhören dann bekommen, wird dann freigegeben und damit gibt es eine neue Episode. Also man kann auch ganz andere Formate machen als das, was wir ursprünglich geplant haben. Hat ihm auch Spaß gemacht.
Genau, und das hast du jetzt gestern an Tag 3 quasi nochmal gemacht.
Das war gestern
an
Tag 3 in der Früh,
genau. Ja, ja. Ja, also wir hatten ja im Vorhinein oder vor allen Dingen ja du und du, Stefan und Tine, nochmal dezidiert überlegt, was können wir machen, was wollen wir anbieten. Und ich finde, also ehrlich gesagt, weil Simon meinte es ja auch gerade, es ist schon extrem anstrengend. Ich weiß nicht, Franzi, kannst du auch mal nicken oder ja, sie nickt mit müden Augen. Das ist schon anstrengend und dass man sich dann auf den Junghackertag fokussiert, schon wichtig.
Es geht auch ziemlich auf die Stimme, weil die Umgebungslautstärke gerade an dem Tag besonders hoch ist, weil halt viele Kinder herumlaufen und die haben Spaß und es ist ja auch okay, dass die hier Spaß haben und laut sind.
Nee, ist gar nicht so.
Aber wir müssen dann halt mit unseren Stimmen da drüber kommen und wenn man dann 4 Stunden oder so Workshop macht, dann ist nachher die Stimme halt einfach auch im Eimer, nicht? Und da ist man wirklich müde.
Wenn du es nicht gewohnt bist, wenn du nicht trainiert darauf bist, wir sind ja auch alle keine Medienpädagoginnen und Pädagogen und es hat ja trotzdem diese Komponente. Also es ist ja eine Vermittlung von Medienpraxis. Ich glaube, so was ich mitbekommen habe, Franzi und Christine, die haben da auch ganz unterschiedlich das gemacht. So, ne? Man einigt sich auf ein paar Sachen, die man anbieten möchte oder die man auch vermitteln möchte. Und ansonsten sind wir da ja auch alle sehr unterschiedlich, genau wie die Kids. Aber dieses Anstrengende ist tatsächlich immer irgendwie alle mit zu involvieren auf eine Art. Ne? Und dass das so ein bisschen gelenkt und geleitet wird, dass hier jeder irgendwie und jede eine gute Zeit hat. Und da hatte ich so den Eindruck, das hat schon wieder viel besser funktioniert als letztes Jahr, weil auch mehr dabei waren. Du hast dann eine andere Gruppendynamik und all diese Sachen. Also ich fand es toll. Ich habe auch noch ein paar schöne Fotos gemacht. Die kriegen dann zumindest die Kids vielleicht nochmal nachgeliefert. Ne? habe auch schon viel tolles Feedback mitbekommen, weil das doch irgendwie was ist, was seltener gemacht wird und gerade hier so im Kongress. Ja, also es hatte ja schon eher was Reportagiges teilweise. Das war ja mal ein Vorhaben, was wir machen wollten, die jungen Reporterinnen.
Wurde schon von einem anderen Podcast angesprochen, ob darüber berichtet werden darf. Also da gibt es schon wieder Vernetzung dann im Hintergrund. Und das ist nicht durch uns entstanden, sondern ein Vater, der wurde so von seinem Sohn beeinflusst, dass das so viel Spaß war, dass der dann zu seinem Lieblingspodcast da hingegangen ist und gesagt hat, ihr müsst darüber berichten.
Ja, cool.
Hat also wirklich, ich habe immer zwei Ziele dafür, für so einen Workshop. Das eine ist, es muss Spaß machen. Das ist das wirkliche erste und wichtigste Ziel. Und das zweite ist, irgendwas soll gelernt werden. Und das frage ich sie dann auch immer am Schluss. Hast du jetzt irgendwas gelernt? Fällt dir irgendwas ein, was du gelernt hast? Und es kam von jedem und jeder irgendwas, das sie gelernt hätten. Und das hat auch immer gepasst dann zu so grob unserem Plan, wenn wir wollen. Damit war ich sehr zufrieden.
Mhm. Simon, kurze Frage. Du bist ja quasi so eingesaugt worden von uns, um mitzumachen. Hattest du denn auch Spaß?
Ja, auf jeden Fall. Hat es Spaß gemacht.
Hast du auch was gelernt?
Ja, durchaus. Also ich habe hauptsächlich gelernt, dass es doch nochmal ganz anders ist, Kinder ans Podcasting ranzuführen als Erwachsene. Also auch in dem Stück, als Leonid dann da war. Wir hatten uns vorher auch nicht viel abgestimmt. Er hat dann auch auf einmal von einem Handy gesprochen. Den Begriff kannten die Kinder dann gar nicht teilweise. Ne? Die nennen das Smartphone und der hat dann zum Beispiel mit MP3-Datei und da haben die auch erstmal mit großen Augen geguckt. Also man muss so ein bisschen anders die Kinder da heranführen. Aber ich glaube, das ist ja am Kongress auch ganz normal. Das sind ja alle Leute, die jetzt auch Kinder in irgendwas einführen. Wahrscheinlich der Großteil ist das nicht gewohnt, außer von eigenen Kindern.
Und die Begriffe Stereo und Mono zählen auch nicht mehr zum Standardwortschatz. War ich auch sehr verblüfft.
Mhm. Das ist aber auch schon, es ist schon speziell.
Ja, so. Natürlich.
Ja, klar. Die hören alle über Kopfhörer.
Und alles ist immer Stereo.
Ja.
Mittlerweile. Das ist witzig.
Ja, aber wenn du es so erklären kannst über die Spuren, dass man das sieht, da gibt es irgendwie zwei, da liegen zwei übereinander, dann ist es auch einfacher, als wenn du es irgendwie so, glaube ich, abstrakt erklärst.
Aber man muss halt wirklich auch darauf achten, wenn man was sagt und erklärt, in die Augen schauen und in die Gesichter, ob da Verständnis zurückkommt oder ob da Staunen zurückkommt. Und bei dem Stereo und bei dem Mono, bei den Begriffen, da kam halt Staunen zurück und dann haben wir das halt thematisiert. Das ist klar, wir können es dann erklären, aber wir müssen aber auch rausfinden, ob sie uns eigentlich überhaupt verstehen, was wir da sagen.
Was ich noch spannend fand, war, dass auch die motorischen Fähigkeiten komplett unterschiedlich waren. Ne? Wir saßen ja mehr oder weniger zu fünft vor einem Notebook und dann habe ich die Maus immer weitergegeben zum Schneiden und da waren tatsächlich zwei, drei dabei, die so Schwierigkeiten hatten, überhaupt diese ganzen Buttons zu bedienen.
Ne? Wir haben andere, die Tastaturkürzel auswendig konnten.
Genau, haben nach Tastaturkürzel und Shortcuts gefragt. Ne? Also da war eine ganz breite Bandbreite auch da.
Naja gut, das Schöne ist ja dann, dass dann vielleicht der eine oder andere motiviert ist, da auch mal ein paar Tastaturkürzel zu lernen oder so. Ne? Also es ist klar, weil Junghackertag ist ja auch immer so die Möglichkeit für den Kongress, das Ganze nochmal zu öffnen, ne? Über die Eltern, die ohnehin ihre Kinder hier mitbringen, hinaus. So, ne? Dass du nochmal punktuell eine Möglichkeit schaffst, für Eltern mit ihren Kids zu kommen oder für Kids gerade, die vielleicht nicht so regulär hier zu Besuch wären. Und dann hast du eben dann doch diese Unterschiede durchaus. Ne? Menschen sind unterschiedlich, das trifft auch dazu. Ich habe noch sowas von Christine, weil sie jetzt leider doch nicht greifbar ist für uns heute. Wir haben uns so ein bisschen darüber unterhalten, welche Bedeutung auch Audio hat für Kinder und Jugendliche heute. Und warum das eigentlich wirklich eine ganz schöne Übung in so eine Aufmerksamkeitsschulung ist für die. Ne? Also zu sagen, wir machen nicht alles Fotos, wir ballern hier nicht irgendwelche Sachen auf Instagram raus, sondern wir fokussieren uns mal auf das, was Sound bedeutet und wie reduziert das ist, dass du einerseits natürlich besonders hinhören kannst und dann auch Stereo oder Mono damit spielen kannst eigentlich und gleichzeitig doch diese, das, was wegfällt für denjenigen oder diejenige, die zuhört, doch rekonstruieren muss, ne? Indem du sagst, ich muss das beschreiben, ich muss nur
damit die ganzen Sprachfertigkeiten, die dafür notwendig sind, mhm. und auch die Sprechfertigkeiten, nicht? Also Sprachverständnis, aber auch die Fähigkeit, was in einem klaren Satz ausdrücken zu können. Das war auch spannend.
Ja, und ich finde aber gerade, wenn du in so einem Kontext das machst, wo die alle so unterschiedlich mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen herkommen, ist es ja auch total okay, dass die da sehr unterschiedlich sind. Ne? Also es kommt ja keiner und bewertet das und sagt jetzt, ey, Top-Episode, hat wieder geknallt, wie die Ralle so. Das machen wir ja nicht. Und das ist auch immer noch ganz, ganz so eine wichtige Übung, da nicht irgendwie Werten dran zu gehen. Ne? Und ich glaube, das ist sowas, was wir vielleicht so insgesamt in der Podcast-Landschaft ein bisschen nochmal internalisieren könnten, so nicht immer alles gleich so zu bewerten oder zu sagen, es gibt nur diesen einen Weg und was, du machst einen Mono-Podcast, schrecklich, hast du noch nie was von Stereo gehört, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich finde das manchmal so ganz sinnbildlich, ne? Was wir hier in den paar Stunden mit den Kids machen können. Ja, vielleicht generell nochmal, also das war ein cooler Tag, es war ein sehr anstrengender Tag. Stefan, Simon, da habe ich schon rausgehört, es könnten Sachen besser laufen, gerade wenn ihr hier im Sendezentrum sitzt und die Schnittgeschichten machen. Vielleicht so als Vorname oder als Vorsatz fürs nächste Jahr, dass wir uns da nochmal ein bisschen Gedanken machen, wie man sowas managen kann.
Was sinnvoll wäre auf jeden Fall, zumindest so einen kleinen Kopfhörerverstärker und 4 Kopfhörer zu haben. Nein. Dass man das auch wirklich hört, weil das jetzt auf dem Lautsprecher schon, ich glaube, du hast auch so einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher dann irgendwo aufgetrieben. Wenn man jetzt den so ein bisschen zeigen will, wie man sauber schneidet, wie man die Klickgeräusche hört und so, da wäre das, glaube ich, schon sinnvoll. Und ansonsten eigentlich hauptsächlich so die Logistik mit den SD-Karten, das wäre noch eine Geschichte. Und die, wenn ich sagen Drehbuch, aber dieses, was nehme ich auf unterwegs, ne? Dass man da dieser eine Fall, wo die so sehr viel hatten, wo man dann sich erstmal durchpflügen musste, dass man da einen sagt, gut, nehmt ein bisschen, ein paar Sekunden vorher, ein paar Sekunden nachher auf, dass da die Clips besser zuordnenbar sind. Ne?
Aber ich würde sagen, du bist jetzt echt schon ziemlich kritisch. Also ja, wir sind auf einem...
Wir machen Verbesserungen.
Oh ja, ja.
Room for improvement.
Wenn wir es nächstes Jahr so gut schaffen würden wie heuer, wäre ich schon wieder sehr zufrieden. Also es ist sehr viel sehr gut gegangen. Mir wird das einfallen, vielleicht als stärkste Verbesserungsmöglichkeit, es in einer ruhigeren Umgebung zu machen. Aber dann geht die ganze Kongressatmosphäre verloren. Und ich finde aber auch die Kongressatmosphäre hier wichtig und so weiter, dass sie das mitkriegen, wie es hier so wuselt und so, wie alle Leute an irgendwas arbeiten und dass das halt auch dazu gehört. Und damit ist es mir dann wert, dass meine Stimme nach 2 Tagen halt im Eimer ist, nicht? Und so.
Na, vor allen Dingen zeigst du ja auch, man kann wirklich unter diesen Umständen das auch machen.
Ja, ja.
Und irgendwie was Fertiges dann vielleicht mit nach Hause nehmen, ja.
Ich glaube, sobald du die Kinder wie jetzt hier an einem Headset sitzen hast, geht es auch nicht mehr so sehr auf die Stimme, weil du dann nicht so laut sprechen musst,
ja,
ne?
Ja.
Du musst nicht gegen die Umgebungsgeräusche ansprechen.
Ja, also wir lernen ein bisschen was, wir können nächstes Jahr was besser machen, wir wollen das auch nächstes Jahr wieder machen. Ja, ich guck mal so in die Runde.
War das eine Frage oder eine Feststellung?
Wie gesagt, der gute Vorsatz bis nächstes Jahr, weil es ja immer noch etwas zu verbessern gilt. Also ich hatte das Gefühl, wir hatten ja irgendwie ungefähr eine Verhundertfachung unserer Teilnehmerzahlen. Nein, das nicht ganz. Aber wir haben ja mindestens doppelt so viele Leute da gehabt.
Ziemlich genau, statt 170 Tickets wurden 350 vergeben vom Junghäckertag und wir hatten auch ungefähr doppelt so viele Kinder wie letztes Jahr.
Und das ist eigentlich so eine Frequenz, die zwar auf Dauer ein bisschen an, die schon schlaucht über den Tag, aber die eigentlich ziemlich sinnvoll ist, finde ich, so für die Taktung, die wir da gemacht haben. Und ja, also dass es schlaucht, hat auch mit den Rahmenbedingungen hier zu tun, denke ich mal. Ne? Da können wir dann und wollen wir auch gar nicht so viel dran ändern. Vielleicht nochmal, bevor wir zu einem kleinen Ausblick kommen, wie findet ihr, wir sind ja, oder vielleicht können wir nochmal beschreiben, wie die Patinnen dieses Jahr hier im Sendezentrum verortet waren. Genau, vielleicht da nochmal so ein bisschen ein paar Impressionen, unabhängig vom Junghackertag.
Tisch vorne am Eingang gleich diesmal von der Assembly, damit sehr präsent. Wir haben uns da auch ein bisschen ausgetobt, gestalterischer Art und Weise mit einigen Einhörnern und mit
paar alle Einhörner
und ein paar hundert Leuchtdioden und einem Stoffbär, der auch herumgeblinkt hat und einem blinkenden Christbaum. Ich glaube, so oft sind wir noch nie fotografiert worden wie heuer. Also ich glaube, ich bin alleine 20 oder 25 Mal gefragt worden, ob das okay ist, die Einhörner zu fotografieren.
Pro Stunde.
Naja, ah das vielleicht.
Ich kam mir da vorne, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gar nicht so abwertend gemeint, aber ich kam mir da vorne ganz oft vor wie die Auskunft. Dann kamen ständig Leute und sagten, wo ist denn die Bühne, wo ist denn der Tisch, wo ist denn dieser Saal, wo finde ich denn die Toiletten, was macht ihr hier? Also ich saß da vorne ja sehr viel und ständig kamen irgendwie Leute und fragten irgendwas.
Ja, die kennen mich jetzt alle, Daniela.
Nee, die kannten mich alle nicht. Die meisten haben irgendwie Tim gesucht, weil sie zum UKW-Podcast wollten. ja, das war leider ein bisschen schwierig, dass Sendezentrum und Bühne so weit auseinandergerissen waren. Das fand ich ein bisschen schade, aber wenigstens hatten wir dieses Jahr eine Bühne.
Es wäre ein Schild günstig zum Beispiel, wenn wir das am Anfang hätten. Bühne ein Stock höher.
Genau, irgendwie sowas.
Ja, ja. Weil so die meisten Weise, ja. dachten, das ist halt ein Ding.
Nicht ja. so. War es ja auch immer. Also ja, in ja, Hamburg genau. war es ja direkt zusammen. Letztes Jahr hatten wir gar keine Bühne, deswegen ist das jetzt auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Aber
Das mit dem Tisch vorne hat aber viel besser funktioniert als letztes Jahr für uns. Gefühlt haben uns viel mehr angesprochen und uns viel mehr gefunden als letztes Jahr. Also ich glaube, ich hatte auch so 4-Stunden-Sessions etwa, würde ich schätzen, das klassische Berater-Business für die Podcast-Partinnen. Also ich habe auch außerhalb vom Junghackertag einige Beratungssessions gemacht und das hat damit sehr gut funktioniert, wenn es alle gefunden haben, glaube ich.
Ich fand sowieso, die ganze Assembly war ein bisschen breiter aufgestellt. Also wir haben hier hinten noch ein Stück dazu bekommen. Das heißt, der Sendetisch stand im letzten Jahr vorne, jetzt stand er ganz hinten. Das fand ich, ist eine große Verbesserung. Es gibt zwar immer noch große Nebengeräusche, aber es wuselt nicht alles so direkt um einen rum. Und die ganze Assembly ist auch ein bisschen breiter geworden. Im letzten Jahr stand es teilweise so gedrängt, dass man überhaupt nirgendwo mehr wirklich durchkam. Und was Björn vom Hobbyquerschnitt auch sagte, er kam mit seinem Rollstuhl teilweise gar nicht richtig hier durch. Und das war dieses Jahr schon viel, viel besser.
Das sollte Björn, dass Björn hier bequem durchkommt durch alles, sollte die Benchmark sein, finde ich.
Ja, und das, also die Flucht, also man darf halt auch nicht vergessen, hier sind super viele Leute und wenn dann alle in den Wegen stehen, ich meine, zum Glück ist bisher noch nie was passiert, ja, aber man muss ja im schlimmsten Fall mal irgendwo auch schnell raus. Ja. Und da ist so eine breitere Assembly schon Gold wert.
Es war ja auch, also Daniela, du bist ja vor allen Dingen dieses Jahr Tischnachbarin der Podcast-Patinnen gewesen. Ich saß eigentlich auch die ganze Zeit gegenüber von Stefan und Tine. Du warst für Podcasterinnen.org mit vorne.
Genau, ja.
Ja, genau. Und so ein bisschen vermischt sich das natürlich, aber ich finde die Konstellation ziemlich cool.
Ja, ich fand das auch gut, ja.
Entspannt.
Wenn du das Projekt erwähnst, dann solltest du es auch wenigstens in einem Satz erklären.
Okay, podcasterinnen.org ist eine Plattform, wo sich zum einen Podcasterinnen, also Produzentinnen und nicht-binäre Podcast-Personen ein Profil anlegen können und natürlich auch auf der anderen Seite Veranstalter und Veranstalterinnen von Panels und Workshops oder auch Podcaster, die eine Gästin für irgendwas suchen, bei uns gerne vorbeikommen können und danach suchen können, ob sie eine Gesprächspartnerin finden.
Und das heißt so, weil genau die Domäne auch so heißt?
Genau.
Also ihr findet
unter podcasterinnen.org.
Und ich glaube, man kann fast jeden Podcast, der im Sendezentrum entstanden ist, nachhören. Und Daniela hat ganz fleißig in der Richtung gearbeitet. Ist vielleicht auch nochmal so eine ganz gute Überleitung, wenn wir mal an Ausblick fürs nächste Jahr denken, Podcast-Patinnen. Wir hatten ja so ein bisschen eine Ankündigung, wo eine leichte Wehmut mitschwingte, glaube ich, für unseren Rückblick hier heute. Das hat was unter anderem mit so Projekten wie podcasterinnen.org auch einfach zu tun. Also deswegen greife ich das mal als Brücke auf, weil natürlich durch so neue Projekte, Daniela ist ja in der Orga noch, beziehungsweise hat sich jetzt auch verabschiedet aus dem Orga-Team, einfach weil das eine Doppelbelastung ist, die dann für keines der beiden Projekte sinnvoll ist oder da ist es einfach für beide irgendwie, das funktioniert nicht. Ist auch ein Thema, über das wir dieses Jahr viel gesprochen haben intern und vielleicht, Stefan, können wir ja noch mal so ein bisschen in den Ausblick gehen, wie geht es denn nächstes Jahr weiter, ohne die konkreten Details schon vor euch ausblättern zu können heute. Aber dass wir mal so ein bisschen eine Idee haben, Podcast-Patinnen 2019, was ist da?
Wir haben das mit den Vermittlungen ja tendenziell bisher so gehandelt, dass wir das über Google-Doc-Formulare gelöst hatten, dass die Anfragen reingekommen sind. Dann haben wir versucht, immer passende Matches zu finden und so die Leute zusammenzubringen und das ziemlich gesteuert und kontrolliert, quasi in gewissem Sinne außerhalb der Öffentlichkeit abzuwickeln, diese Sache. Also das wurde nie irgendwie publiziert, wer jetzt mit wem da irgendwie zusammengespannt worden ist. Die Teams haben dann einfach gearbeitet. Wir haben vielleicht noch irgendwie Feedback gekriegt, vielleicht noch was ungematcht, sowas in die Richtung, so kam aber eigentlich kaum vor. Aber es war von uns ziemlich kontrolliert, die Geschichte. Jetzt ist es nicht nur bei der Daniela so, dass es da Zeitprobleme gibt, sondern auch bei einigen anderen. Bei mir ist das genauso, dass es da einfach Ressourcenprobleme gibt. Die Nele hebt gerade ihre Hand.
Also alle Hände gehen hoch.
Alle hier im Kreis.
Tine sitzt hinter mir, hebt ihre Hand. Nickt. Bei mir gibt es auch so ein Projekt rund um die Podcasting-Welt. Und das Projekt habe ich, glaube ich, in dem Jahr 2 Stunden investiert und ich wollte eher 2 Monate investieren. Also wir kämpfen alle mit den Ressourcen und haben uns daher einen anderen Modus überlegt. Der ist noch nicht 100% ausgereift, aber ich beschreibe ihn dann gleich. Aber es ist noch was Glückliches dazu passiert, nämlich der Simon uns ist ein bisschen glücklich dazu passiert.
Ich bin passiert.
Mit seinem Know-how. Der hat eine ganze Menge Know-how rund um Mentorenprogramme und so weiter. Und ich habe heute schon, glaube ich, 2 Stunden mit ihm dieses Thema besprochen. Und wir werden da in den nächsten Tagen und Wochen intensiv dran arbeiten und etwas ändern grundsätzlich, was in die Richtung laufen wird, dass wir das Forum, das wir ja alle kennen, das Sendegate, intensiver nutzen werden und uns da drinnen mehr aufhalten werden. Teilweise werden die Sachen dadurch öffentlicher und weniger hart von uns gesteuert und weniger von uns sozusagen in den Hintergrundbereich gedrückt, sondern es wird eher öffentlicher sein. Wir werden die Sachen moderieren, wir werden versuchen, Strukturen zu schaffen, sodass das eher in eine Richtung Self-Service funktioniert, sodass die Mentoren und Mentorinnen und die Patenkinder einander selber finden können, passende zueinander finden können, vielleicht mit ein bisschen Unterstützung noch dazu von uns, aber so, dass das eher selbstgesteuert funktioniert. Und das Ganze wird sich also in dieses Forum Sendegate, das wir bisher schon verwendet haben, aber eben noch relativ gering verwendet haben, dass wir auf dieses Forum mehr Wert legen und auch dort, sind wir heute schon mit der Besprechung ein bisschen weitergekommen, auch unsere sonstigen Ressourcen, die wir gar nicht so sehr publiziert haben bisher, auch in dem Sendegate verstärkt publizieren, sodass es sowas wie vielleicht eine FAQ-Liste oder eine Linkliste da drinnen dann auch einfach zu finden ist, für die Patenkinder einfach zu finden ist, die Materialien, die für die nützlich sind, aber auch für die Patinnen und Paten, die Materialien, die für die vielleicht nützlich zu finden sind, in einer weiteren Liste, so in die Richtung. Also es wird in die Richtung Sendegate ablaufen und in die Richtung gehen und ihr werdet von uns dazu mehr hören. Das wäre so meine Sicht auf die Dinge bislang.
Ja, also es ist ja auch so ein bisschen, 2018 war ja auch von so 5 Buchstaben DSGVO geprägt.
Aber das große Podcast-Sterben hat nicht eingesetzt. Also
nee. Wir helfen uns leider auch gegenseitig, dass das alles konform ist. Nee, aber das war ja schon auch die Überlegung bei uns im Team, ja, mit diesen Formularen, ist es eigentlich so cool, das so zu machen und dann noch Google. Also so diese ganze Diskussion, die hat ja bei uns auch eine Rolle gespielt. Es ist tatsächlich ein gewisser Verwaltungsaufwand. Es gibt auch immer wieder Frustrationen, wenn Anfragen nicht so schnell bearbeitet werden können. All diese Dinge, über die wir schon hin und wieder, glaube ich, auch mal gesprochen haben in Podcasts, von den Podcast-Patinnen, die sind jetzt so kulminiert in der Überlegung, in das Sendegate zu verlagern, was auch den Grund hat, dass wir ja wahnsinnig viele Podcast-Paten, Patinnen haben. Also es ist wirklich ein richtig kleines eigenes Netzwerk an Leuten, die Bock haben, Wissen zu vermitteln, die teilweise aber, weil wir gar nicht die riesen Anfragemenge haben, dann auch, die wir gar nicht so sozusagen so abrufen können und wo wir glauben, dass es in dem Sendegate-Kontext leichter fällt, für die auch sich sozusagen selbst zu selektieren, ne, für eine Unterstützung.
Um vielleicht ein Beispiel zu geben, wie es dadurch besser werden kann. Wir wissen ja nie von den Patinnen und Paten gerade so die aktuelle Situation. Ist gerade Zeit da für Unterstützung oder ist es gerade eher eng im Leben? Und das wäre dann auch eine Möglichkeit, sodass man sich das selber in seinem Profil im Sendegate gerade einträgt. Ich bin gerade gut verfügbar, fragt mich doch ruhig oder ich melde mich dann auch einfach drauf. Während andererseits, jetzt ist es gerade eng, jetzt nehme ich mich mal da zurück vielleicht, jetzt nehme ich mich mal da kurzfristig raus. Diesen Überblick hatten wir überhaupt nicht über die Leute. Wir hatten einmal die Bereitschaftserklärung, ja, ich will mitmachen, aber wir haben dann eigentlich nicht im Detail gewusst, wer wie viel Zeit aufwenden kann.
Genau, und dadurch ist nochmal der Aufwand entstanden, die Leute auch nochmal anzusprechen, ist da gerade Zeit da und so. Also ich glaube, das kann, weil es ja alles kompetente Menschen sind, ja, über so eine Selbstselektion oder irgendwie nochmal so einen neuen Prozess, den wir im Detail noch ausarbeiten werden, durchaus viel besser werden. Und ich finde, was eigentlich der tollste Effekt davon sein, hoffentlich sein wird und sein kann, ist, dass die Patinnen und Paten sich untereinander wahrnehmen. Ja, weil ich finde schon, das ist, merkt man ja auch hier im Sendezentrum oder wenn wir Angebote mit den Podcast-Patinnen machen oder wenn man erlebt, wie hier die Leute miteinander arbeiten und mal sich eben mal schnell bei Problemchen helfen oder so. Das ist so ein ganz toller Vibe, den du ja nie so abgebildet hast, dadurch, dass wir immer so die Zwischenstelle sind und eigentlich, glaube ich, manche wissen voneinander, dass sie eigentlich auch Podcast-Patin sind oder schon mal jemanden bepatet haben und andere wissen das eben nicht. Und es ist schade, dass das noch nicht so abgebildet wurde und das wird hoffentlich damit passieren.
Ins Sendegeld passt es ja auch ganz gut, weil da ja ohnehin schon oft Fragen zu Software oder Schnitt, Technik, Inhalte aufgeschlagen sind. Und so bündelt man es eigentlich auch nochmal ganz schön, ne? Dass man da auch nochmal viel mehr Sichtbarkeit auch herstellt.
Ich glaube auch, vielleicht ist das ja ein Aufruf an alle, die das jetzt hören, gegebenenfalls nochmal so ein paar Wünsche zu artikulieren an die Arbeit der Podcast-Patinnen. Weil unabhängig davon, von diesem ganzen Matching-Prozess, den Stefan auch eben nochmal beschrieben hat, werden wir auf Veranstaltungen präsent sein, werden auch natürlich sozusagen unsere Reichweite über Twitter oder so auch nutzen, um nochmal an bestimmten Veranstaltungen auch Angebote zu machen. Hier ist gerade, wie die Podcast-Patinnen sind bei Veranstaltung X, kommt vorbei. Ihr erkennt uns immer noch an diesen Buttons, weil das ist was, was wir total gerne machen.
Muss ich dann eigentlich meinen Button abgeben?
Du hast den noch, Daniel.
Ja, natürlich habe ich den noch. Der liegt natürlich immer zu Hause.
Was? Brauchen wir einen Offboarding-Prozess. Ja.
Zeige meinen Button ganz stolz den
anderen. Ich kann ihn ja an die nächste Party weiterreichen.
Ja, das ist auch irgendwie, ja, es ist ja wirklich eher so ein Vehikel, sage ich mal, das auf den Veranstaltungen man irgendwie erkennbar ist. Ne? Und ansonsten hat das gar nicht so viel Symbolkraft, wie oft vermutet wird. Das ist ja auch eigentlich, deswegen habe ich gerade nochmal auf die Community oder das Netzwerk an Leuten verwiesen. Das ist keine Sekte mit Rollenverteilung und wie auch immer, sondern es ist eigentlich eine Idee davon, wie wir mit dem podcastbezogenen Wissen umgehen möchten. Das ist es eigentlich eher. Und ich glaube, da kommen wir hin, wenn wir das umgestalten. Und da wollen wir hin. Also ist zumindest meine Absicht. Ja, ein kleiner Ausblick. Nicht der Abschied, der irgendwie angekündigt wurde oder manche vermutet haben. Nein, im Gegenteil. Es wird einen kleinen Neuanfang geben mit den Patinnen in 2019. Wir wollen das, was die Patinnen leisten, auf eine andere Ebene heben, auf eine neue Ebene und vielleicht eine, die noch nachhaltiger ist. Und ansonsten unsere Angebote weiterführen, was die Veranstaltung angeht. Durch die Sammlung von Ressourcen, Materialien und so weiter vielleicht auch nochmal ein bisschen archiviger oder ein bisschen, was ich jetzt gerade mit Nachhaltigkeit eigentlich meinte, noch ein bisschen mehr zu dokumentieren, was man eigentlich alles machen kann. Ne? Da hat Simon ja auch viel Erfahrung mit, ne? Du hast ja so einen Workflow mal erarbeitet.
Ja, genau, so dieses Wikibook, aber auch genau. Die Infografik, das Sketchnote zum Podcasting, ja, und ich finde auch mit den Talks von den Subscribes, da ist so viel da. Auch Unsubscribe hast du vorhin noch erwähnt, das kannte ich noch gar nicht, dass da auch viele Videos gibt. Sowas kann man relativ einfach auch themenbezogen nochmal zugänglich machen, ne?
Genau.
Um die sozusagen nicht zu fordern, dass neue Leute diese ganzen Quellen kennen, sondern man da vielleicht einen zentralen Einstiegspunkt hat, von dem aus man dann thematisch eben Dinge auch wieder findet.
Genau. Also wir werden eher zum strukturierenden Element an der Stelle und zum vor Ort präsenten, blinkenden Potthörnchen behafteten Element, das möchten wir bleiben. Ich glaube, unsere Zeit hier am Tisch ist vorbei. Das Jahr ist fast zu Ende. Der Kongress geht noch ein paar Stunden weiter. Habt ihr Podcast-Wünsche fürs nächste Jahr? Vielleicht ganz kurz noch eine Runde. Was wünscht ihr euch fürs Podcasting?
Ich wünsche mir ja immer sehr gerne Kulturpodcasts. Aber ich habe gesehen, das Monopol-Magazin hat jetzt einen und heute schlug noch jemand auf. Also mehr so Kunst im Podcast. Da freue ich mich natürlich immer drüber.
Ein Podcast als Kunst.
Stefan? Ich wünsche mir, dass es die Subscribe wieder gibt.
Oh ja.
Das ist, glaube ich, noch nicht hundertprozentig fix, aber da munkelt man schon über Termine. Also da gibt es zumindest eine gute Chance. Es gibt auch mit ziemlicher Sicherheit das Camp. Jetzt rede ich nicht von dem Podcamp, das es auch gibt, von dem ich gar nichts weiß, sondern vom Camp vom Chaos Communication, vom CCC, vom Club. Da wird es im Sommer ein Camp geben und ich weiß schon, dass da einige Podcasterinnen und Podcaster sind. Es würde mich sehr wundern, wenn wir da nicht auch sein würden. Also da kenne ich schon einige Leute, die da hinkommen werden. Es wird auch heuer wieder Podstock geben, das ist auch schon, da gibt es schon fixen Termin, fixe Location. Also es gibt einige Veranstaltungen und auf die Veranstaltungen freue ich mich jetzt mal und nicht auf die Podcasts.
Eigentlich kann man seinen ganzen Jahresurlaub mit Podcasten verbringen.
Ja, ich würde meinen Wünsche auch auf die Subscribe mit drauf werfen, weil ich glaube, das ist für die Community einfach wichtig, so als Anlaufstelle. In dem Jahr, wo wir 2 hatten, fand ich, das hat auch nochmal einen ganz anderen Takt gegeben, weil die einzelnen Projekte dann da so einen Fixpunkt haben, bis zu dem man dann wieder was macht. Falls es nicht klappt, fände ich es schön, wenn wir auf der Republika wieder so eine Anlaufstelle bekommen würden, weil das war eigentlich auch schön da in der großen Halle. Ja, auch einige Podcasts, eigentlich so ähnlich wie hier gewesen, vom Szenario ein bisschen kleiner. Also einfach diese Möglichkeiten des physischen Treffens.
Ja, da gab es ja mal eine schöne Idee, so ein Bauchladen. Vielleicht setzen wir sie nächstes Jahr um. Alle Involvierten wissen, was gemeint ist.
Was es auf jeden Fall geben wird, ist das Sonnendecktreffen.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, so das Angebot, was wir auch gerne am Leben halten wollen. Ganz niederschwellig einfach treffen und wenigstens mal Hi sagen, weil das fehlte uns, glaube ich, alle dieses Jahr ein bisschen.
Ja, wobei sowas immer, finde ich, eher für so den Inner Circle ist, also für die Leute, die eh schon dabei sind und sowas wie hier halt auch eine Anlaufstelle ist für neue Leute, für die Community.
Ja, obwohl dieses Jahr auf der Republika einige mich auch angesprochen haben, so hier Podcast-Patinnen, wo ist eine Anlaufstelle, wo kann ich mich hinwenden? Mhm. Und das war halt auch eben bei dem Treffen oben auf dem Dach.
Dann würde ich das mal so zusammenfassen, die Podcast-Partnerinnen werden gebraucht.
Unbedingt.
Nach wie vor, wir machen weiter, wir lassen euch wissen, so schnell wie möglich, wie es mit diesem Onboarding und Matching-Prozess weitergeht. Alle, die Partnerinnen sind, dieses Jahr waren, ganz herzlichen Dank für eure Arbeit. Das ist total toll, dass das in der Community Peer-to-Peer funktioniert. Ohne euch würde das gar nicht gehen. Und in diesem Sinne möchten wir euch in den letzten Tag des Jahres entlassen und wünschen euch einen guten Start in 2019. Und wir hören uns nächstes Jahr.
Tschüss.
Ciao.